Künstliche Intelligenz beschäftigt uns ja quasi alltäglich. Wie geht's dir im Alltag damit? Verwendest du künstliche Intelligenz selbst?
Es ist ganz schwierig, an künstlicher Intelligenz überhaupt vorbeizukommen. Und deswegen glaube ich, dass da alle ein bisschen zögerlich sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie tatsächlich damit umgehen sollen. In Wahrheit müsste es da einen Schulterschluss weltweit geben.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Niederösterreich-Podcasts. Heute mit einer Premiere an meiner Seite Abgeordnetenkollege Dominik Hörletzeder. Herzlich willkommen, hallo. Ich spreche heute mit einem Herzensthema von Dominik, dem Thema Digitalisierung und insbesondere über künstliche Intelligenz. Dominik, künstliche Intelligenz beschäftigt uns ja quasi alltäglich. Wie geht's dir im Alltag damit? Verwendest du künstliche Intelligenz selbst?
Ja, natürlich verwende ich selbst. Also ich glaube, es ist ganz schwierig, an künstlicher Intelligenz überhaupt vorbeizukommen. Das ist in unser aller Alltag mittlerweile in irgendeiner Form integriert, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt. Aber Fakt ist, man kommt eigentlich nicht mehr dran vorbei. Ist natürlich Fluch und Segen, aber ich glaube, wir müssen die Chance nutzen und das Beste daraus machen.
Fluch und Segen, hast du gesagt. Was ist der Fluch deiner Meinung nach daran?
Naja, die große Datenschutzfrage mal auf der einen Seite. Niemand weiß, was mit den ganzen Daten passiert, die hier gesammelt werden. Wir wissen gar nicht, wohin sich dieses Ding entwickelt. Also selbst Experten sind sich nicht mehr sicher, wie stark die künstliche Intelligenz irgendwann einmal sein wird, ob sie die Menschen quasi überflügelt. Also da gibt's ganz, ganz viele Fragezeichen. Aber Fakt ist, wenn wir sie in unseren Arbeitsalltag, in unseren Alltag jetzt einmal integrieren, spricht grundsätzlich einmal nichts dagegen. Also man muss es einfach einmal nutzen, um zu sehen, was es kann.
Nutzen, um zu sehen, was es kann. Jetzt verwende ich es ja selber auch in Teilbereichen. Gewisse Grenzen finde ich jetzt in der praktischen Nutzung schon auch dabei. Also es manchmal hilft es, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es vielleicht sogar einfacher wäre, wenn man die Aufgabe einfach selbst schnell erledigt, als wenn man dann lange mit der KI herumdebattiert, eigentlich bis man das Ergebnis hat, was man sich wünscht. Geht es dir manchmal auch so?
Ja, aber ich glaube, genau darin liegt ja die Kunst, dass man mal heraus, damit jeder für sich einmal herausfindet, was kann die KI, wie weit kann man sie verwenden, wo ist es gescheiter, dass man selber denkt. Also ich glaube einmal, generell auf die künstliche Intelligenz zu verlassen, ist der falsche Weg. Also man muss einfach einmal wirklich schauen, wofür man sie einsetzen kann und wo sie Sinn macht. Also nur zu glauben, die KI wird für uns einmal alles erledigen oder kann jetzt schon alles erledigen, ist der völlig falsche Weg. Weil natürlich gibt es Situationen, wo die KI anfängt, uns anzulügen, wo die künstliche Intelligenz schlicht und einfach falsche Antworten gibt. Also man muss schon immer gut kontrollieren, was da rauskommt. Also man darf sich auf gar keinen Fall komplett darauf verlassen. Also das ist ein Irrglaube.
Das sehe ich auch so. Die Frage ist jetzt, es wird ja auch gerade in der Ausbildung sehr häufig schon verwendet, also Schülerinnen und Schüler verwenden das einfach, weil es da ist, weil es einfach ist. Wie glaubst du, wird das unsere Schulbildung beeinflussen, die künstliche Intelligenz?
Ja, das halte ich für sehr problematisch aktuell, weil natürlich, wenn die Schülerinnen und Schüler die KI zu stark verwenden, sie vermutlich Nachteile haben werden. Wie gesagt, das kommt halt wieder auf den dosierten Gebrauch dieser künstlichen Intelligenz. Wenn die Schülerin, der Schüler jetzt hergeht und lässt sie einen Aufsatz schreiben, dann ist natürlich der Lerneffekt nicht mehr gegeben. Aber es ist eh, also die Lehrerinnen und Lehrer sind ja Gott sei Dank gar nicht von vorgestern und erkennen das ja. Ja. Aber natürlich, es ist Fluch und Segen zugleich, wie ich eingangs schon gesagt habe.
Jetzt haben wir in Europa ein weltweit, glaube ich, einzigartiges und sehr strenges Regime eigentlich, was die Regulierung von künstlicher Intelligenz betrifft. Da gibt es einerseits Stimmen, die sagen, das ist gut, dass es so ist, eben weil die Gefahren noch nicht absehbar sind. Auf der anderen Seite gibt es vor allem von Wirtschaftsseite, von großen Tech-Konzernen das Thema, dass die sagen, wir schaffen Innovation ab oder bremsen Innovation mit dem.
Wie siehst du diesen Zwiespalt?
Ja, das ist sehr, sehr schmaler Grat, über den ich mir auch immer wieder meine Gedanken mache, weil natürlich glaube ich, dass man oder dass vor allem wir in Europa die Innovation bremsen. Auf der anderen Seite halte ich es für sehr notwendig, weil gerade wenn man jetzt anschaut, was bei Elon Musks Grok passiert ist, ja, also diese Geschichte mit den Nacktbildern, die sich sehr, sehr einfach generieren lassen, wo teilweise Bilder von Stars, von berühmten Persönlichkeiten zu Nacktbildern transformiert wurden. Das ist natürlich eine riesengroße Gefahr, die das in sich birgt. Ja. Nicht nur jetzt bei Stars, das kann an jedem passieren. Und es ist dann oft, es ist im Regelfall sehr schwer zu erkennen, was ist echt und was ist fake. Ja. Und das kann natürlich massive Auswirkungen auf die Betroffenen haben.
Das einerseits, auf der anderen Seite, Deepfakes sind ja schon länger auch im Gespräch, also gerade in der Politik wird das oft auch zur Desinformation verwendet. Braucht es nicht eine Kennzeichnungspflicht?
Absolut. Absolut.
Wie setzt man die durch? Also gerade bei Grok sieht man ja jetzt, die EU, die Kommission, die Einhaltung unserer Gesetze ja dafür zuständig ist, schwankt da etwas, wäre meine Wahrnehmung.
Naja, natürlich schwankt sie etwas und man darf nicht vergessen, es kommt natürlich auch der Druck seitens der großen Firmen, also Google, Meta und Co. und natürlich allen voran X, also der Elon Musk ist ja sowieso eine sehr spezielle Persönlichkeit, was all diese Dinge betrifft. Und das ist natürlich die Gefahr, wie wir schon gesagt haben, dass man einerseits nicht den Anschluss verliert, weil, sagen wir sie ehrlich, China, die USA sind uns, was diese Technologien betrifft, sehr, sehr weit voraus. Andererseits ist der Schutz der Individuen, der Schutz der Menschen natürlich vorrangig. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil es dann ganz schnell heißt, es wird hier zensiert, es wird der Fortschritt unterbunden. Es ist tatsächlich ein schmaler Grat und es ist ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, dass die EU generell am richtigen Weg ist, hier auf ein Sicherheitsnetz zu spannen und zu versuchen, bestmöglich hier die Leute zu schützen. Also das muss absolute Priorität haben in dieser Causa. Vor allem, weil keiner abschätzen kann, wie weit das Ding nur geht, wie weit sich das entwickelt. Also man braucht ja nur schauen, wohin sich die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich verfolge das eigentlich tagtäglich und ich schaue immer, was gibt es für neue Modelle. Es gibt ja da Sprachmodelle, Bildmodelle, Videogenerierungsmodelle. Es gibt ja da ganz viele Dinge. Und wenn man sich anschaut, quasi im Wochenrhythmus gibt es da was Neues, gibt es da was Besseres, überflügelt die eine künstliche Intelligenz die andere. Und man hat eigentlich das Gefühl, es gibt hier keine Grenzen. Und die Gefahr ist, man hat das Gefühl, es gibt keine Grenzen, aber man weiß einfach nicht, wohin das alles noch führen wird. Ne?
Aber was ist jetzt wirklich der zusätzliche gesellschaftliche Nutzen? Also Nacktbilder zu generieren von tatsächlich existierenden Personen, heute jetzt für wenig nützlich für die Gesellschaft. Ich halte es auch beschränkt nützlich. Natürlich, wenn es für gewisse Tätigkeiten kann man Bilder generieren. Für, weiß nicht, wenn man einen Flyer gestaltet, ist man halt viel schneller als früher und braucht vielleicht den Grafiker nicht mehr zahlen, was für den wiederum ein Problem ist. Aber jetzt in der, so wie wir künstliche Intelligenz kennen und nutzen, in Produktionsbetrieben mag das ganz anders sein, aber so wie es die Bevölkerung kennt und nutzt, ist für mich jetzt der konkrete volkswirtschaftliche Nutzen nur relativ überschaubar.
Naja, es erleichtert den Arbeitsalltag eines Einzelnen. Ich würde es einmal darauf grundsätzlich beschränken. Das ist einmal der Nutzen, den jeder, der das Ding einmal ausprobiert, für sich relativ schnell erkennen wird. Da bin ich schon überzeugt davon, das funktioniert schon ganz gut. Also ob man sich jetzt Zusammenfassungen schreiben lässt, man spart sich schon enorm viel Zeit. Ja. Es kommt halt auch wieder darauf an, vertraue ich dem Ding. Ja. Also da waren wir wieder bei dieser Frage, man muss halt immer nachprüfen und man muss vor allem schauen, welche KI man wofür benutzt. Ja, also das halte ich für sehr problematisch, weil für die Leute ist ja, die setzen ja KI einmal grundsätzlich mit ChatGPT gleich. Ja? Das ist ein bisschen so wie dieses Tixo-Phänomen. Jedes Klebebandel ist heute umgangssprachlich Tixo und jede KI ist da draußen umgangssprachlich ChatGPT. Und da jeder geht her und sagt, ja, fragen wir ChatGPT, nutzen wir ChatGPT für dieses und jenes. Aber es gibt halt ganz viele Modelle und jedes Modell hat seine Stärken und Schwächen. Und man muss sich halt vorher gut überlegen, was man wofür einsetzt. Und speziell, glaube ich, bei der, wenn man wirklich Fakten braucht, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist, ist es, glaube ich, sehr, sehr ratsam, dass man sich vorher überlegt, welches Modell man dafür verwendet. Weil da gibt es halt welche, die zeigen dir die Quellen an und du kannst das leicht nachprüfen und dann gibt es welche, die geben da halt irgendeinen Text aus und du kannst es dann glauben oder auch nicht, aber du tust ja ganz schwer, das nachzuprüfen.
Das heißt, so wie wir zu Beginn des Internets lernen mussten, mit dem Internet umzugehen, müssen wir eigentlich heute lernen, die KI richtig einzusetzen. Wäre vielleicht auch für die Schule ein Thema, ja, dort verstärkt das Auge drauf zu lenken und vielleicht dort auch braucht es ja fast eine eigene Ausbildung, denke
absolut.
Ich, auch für Lehrkräfte.
Wollte ich gerade sagen, es braucht zuerst einmal die Ausbildung für die Lehrkräfte, weil da fängt es eigentlich an. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Lehrerin, die mit der rede ich auch oft drüber, ja, und die hat unlängst auch zu mir gesagt, nein, jetzt verwende ich das schon immer öfter und jetzt, im Alltag, im Schulalltag und für sich und auch zum Korrigieren von Arbeiten und so weiter. Und sage ich, na, was nimmst du dazu? Ja, ChatGPT, ne? Sage ich, und wie verwendest du das? Und da stellt sich dann halt für mich immer wieder heraus, dass die Leute und eben auch die Lehrerinnen und Lehrer offensichtlich noch nicht entsprechend wissen, wie sie damit richtig umgehen können. Und dann ist halt die Frage, wie sollen dann diese Lehrkräfte das den Schülerinnen und Schülern korrekt vermitteln. Also ich glaube, dass da ganz viel Aufklärungsarbeit und Schulung auch fürs Lehrpersonal notwendig sein wird.
Nur dazu, wo sich das ja ständig weiterentwickelt und quasi, wie du sagst, jede Woche was Neues auf den Markt kommt, ist ja fast unmöglich eigentlich für Lehrkräfte, die unterrichten natürlich. Soll, das im Auge zu behalten. Ich wollte zuerst auf was anderes noch hinaus. Du hast gesagt, die USA ist führend in diesem Bereich, das ist, was die Anwendung betrifft, unbestritten. Europa ist aber in der Forschung sehr stark nach wie vor in der KI-Forschung, das wird oft vergessen. Wir schaffen es nur offenbar nicht, vielleicht auch ein bisschen historisch begründet, weil wir einfach diese Unternehmen mit den großen Datenmengen nicht haben, die man braucht, um eine KI zu schulen sozusagen. Woran scheitert es, glaubst du, noch, dass man in Europa das, was wir gut können, die Forschung, nicht rüberbringen, dass das wirklich auch dann die großen Firmen auf europäischem Boden gedeihen?
Ich glaube, dass es grundsätzlich in Europa am Selbstbewusstsein mangelt. Also so wie, wenn man mit den Menschen da draußen redet, da hat man das Gefühl, es glaubt niemand mehr an Europa. Man hat das Gefühl, okay, die Chinesen, die Amerikaner haben uns sowieso schon abgehängt und es ist der Zug schon angefahren und es ist eh alles zu spät. Das halte ich für den völlig falschen Ansatz. Ja? Wir müssen um den Anschluss kämpfen. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir in die Gänge kommen und dass wir die in den Bereichen, in denen wir stark sind, müssen wir die Dinge auch korrekt umsetzen. Und das müssen wir durchziehen. Und ich glaube, da scheitern wir ein bisschen.
Wie können wir das angehen?
Das ist eine gute Frage. Also, ob wir zwar das da herinnen heute lösen können, ich glaube, also das bezweifle ich ein bisschen. Aber ich glaube, es sind die großen Firmen, ich meine, die arbeiten eh schon in dem Bereich. Und ich habe halt nur ein bisschen das Gefühl, man weiß, dass man künstliche Intelligenz verwenden soll, dass man das zuverlassen muss und dass man es auch in den Betrieben mitdenken muss und umsetzen muss. Aber es sind halt langwierige Prozesse und das ist halt ein bisschen typisch, ich würde nicht sagen typisch österreichisch, aber eigentlich typisch europäisch. Mhm. Man beginnt einmal einen Prozess und dann schaut man mal und dann lässt man das einmal zuüberkommen und dann versucht man, diese Dinge zu implementieren. Das sind halt so langwierige Phasen. Bei den Amis habe ich das Gefühl, die machen einfach.
Die machen einfach.
Die machen einfach.
Und denken vielleicht dann nicht über alle Konsequenzen
genau.
so nach.
Genau.
und vielleicht auch ein Grund, warum Europa sich da schwerer tut, weil wir einfach schon in Europa ein Gewissen, was Klimagerechtigkeit betrifft, haben und die KI einfach eine wahnsinnige Ressourcenschleuder ist.
Natürlich.
Dazu kommt nur, dass letztlich die Frage sich erstellt, ob das, was zum Beispiel ChatGPT betreibt heute, ob das auch finanziell aus einer Sicht überhaupt tragfähig ist. Die haben noch kein funktionierendes Geschäftsmodell. Das basiert alles auf Geldern von Investoren, die derzeit verbrannt werden letztlich. Mhm. Also die machen keinen Gewinn. Und in dieser Gemengelage stellt sich schon die Frage für mich, ob das, was wir heute kennen, so günstig überhaupt aufrechtzuerhalten sein wird. Dass ich für ein paar Euro im Monat oder gratis zum Teil ja sogar das nutzen können werde. Weil ich muss ja die ganzen Ressourcen muss ich einberechnen, wo wir natürlich, was die Ressourcen betrifft, mit vielen anderen Bereichen im selben Boot sind. Und wir müssen letztlich auch darauf schauen, dass wir das möglichst klimaneutral hinkriegen.
Natürlich, das ist sehr problematisch, wenn man sich anschaut, was das Ding an Strom verbraucht. muss man sich natürlich die Frage stellen, was für ein Ort von Strom ist und ist das und wo kommt der her? Ja? Also diese Rechenzentren, das sind ja Monster. Ja? Ich weiß nicht, da waren wir jetzt wieder bei die, wie wir vorher gesagt haben, die Amis, die machen halt einfach, ja. Ob die das schon bis zum Schluss durchgedacht haben, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Aber das ist halt immer der Punkt. Solange es die Investoren gibt, die da endlos Geld einpumpen, wird halt einmal gemacht. Ne? Man spricht eh schon seit Monaten, wenn nicht Jahren davon, dass diese Blase irgendwann einmal platzen wird. Ja, gibt viel Expertinnen und Experten, die das schon lange prophezeien und nach denen hätte das ja teilweise schon lang passieren sollen. Ich ehrlich gesagt glaube nicht dran, dass die Blase so schnell platzt, weil es einfach viel zu viele große Firmen gibt, die einfach Interessen haben. Es geht ja jetzt nicht nur um die Art von KI, über die wir bisher gesprochen haben. Das Ganze hat ja auch noch ganz andere Aspekte. KI wird ja bedauerlicherweise auch zur Kriegsführung genutzt. Ja, also wenn wir sie jetzt anschauen, teilweise die Drohnen natürlich, die im russischen Angriffskrieg von beiden Seiten verwendet werden. Da basiert ja vieles auf künstlicher Intelligenz. Also die suchen ja teilweise die Ziele automatisch und eliminieren diese. Sind teilweise Horrorszenarien, die man da durchdenken kann und muss. Auf der anderen Seite in China, wenn man sich anschaut, im Bereich der Robotik, also es gibt autonome Roboter, die hier entwickelt werden, die schon relativ viel können, die teilweise auch schon quasi zur Kriegsführung hin produziert und ertüchtigt werden. Also da gibt's ganz andere Interessen, die da teilweise dahinter stecken. Thema Roboter ist auch ganz interessant, habe ich jetzt wieder einen Beitrag gesehen. Boston Dynamics, große amerikanische Firma, die in diesem Bereich arbeitet. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Die haben das beschrieben, wie weit sie da in dieser Entwicklung schon sind. Das sind selbstständig denkende KI-Roboter, die natürlich ganz viel können und die sich selbst weiterentwickeln. Das heißt, der Roboter lernt was, eine neue Bewegung oder irgendetwas. Der merkt sich das und kann das in Zukunft. Und jetzt kommt die große Gefahr dabei. Es gibt sowas wie eine Vernetzung all dieser Roboter bei Boston Dynamics. Und was ein Roboter kann, das kennen alle. Und da sehe ich jetzt schon ein bisschen, also eigentlich eine große Gefahr. Ja, also wer den Film Terminator kennt, ich meine, ich will jetzt da keine großen Endzeit-Szenarien skizzieren, aber man darf das nicht außer Acht lassen.
Nein, ich glaube, man muss sich bewusst sein, einfach was da passiert und dass eben es schon Regularien braucht, definitiv, die gewisse Entwicklungen in eine Richtung lenkt, damit es eben nicht zur Gefahr wird.
Ja, und genau das ist ja der Punkt, wo die Europäische Union Gott sei Dank besser ist, weiter vorne ist, weil diese Regeln für künstliche Intelligenz einfach wichtig und notwendig sind. Die Amerikaner machen das nicht oder nicht im notwendigen Ausmaß. Bei den Chinesen schaut es nicht viel anders aus. Aber genau das birgt natürlich die Gefahren, weil selbst wenn wir in Europa uns regulieren, was durchaus sinnvoll und richtig ist, wenn die anderen das nicht machen, haben wir trotzdem ein riesengroßes Problem. Das heißt, und bleiben dazu technologisch vielleicht auch noch hinten noch. Und das ist halt dieses Spannungsfeld, wo wir sie bewegen. Und deswegen glaube ich, dass da alle ein bisschen zögerlich sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie tatsächlich damit umgehen sollen. In Wahrheit müsste es da einen Schulterschluss weltweit geben. Und
in der derzeitigen Lage klingt das eher schwierig. Wir werden aus Niederösterreich das Auge drauf behalten, werden sicher noch das ein oder andere Mal in nächster Zeit über dieses Thema sprechen. Danke, Dominik, für die Premiere. Danke Ihnen wieder fürs Zuhören bei unserem Podcast Land auf, Land ab.
Hat mich sehr gefreut. Danke.
Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helge und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.